Nicht. Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Bei mir ist der fantastische Martin Klein. Guten Morgen.
Hallo.
Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Das wisst ihr hoffentlich, weil ihr uns täglich hört. Heute geht's mal wieder um Brettspiele. Martin, du hast ein wunderbares Videoblog. Du nennst dich auch Videopodcast, nämlich Spielerleben.
Genau, ja, richtig.
Und bist Teil der famosen Spiel des Jahres Jury. Und ich freue mich schon sehr auf Nürnberg, mit dir die Nürnberger Messehallen unsicher zu machen, auf dass wir uns neue Sachen anschauen.
Auf jeden Fall, ja.
Und eins der Spiele, die wir auch zusammen in, ich glaube, es war in Essen oder war es auch in Nürnberg angeschaut haben, ist Mystic Veil von Pegasus. Und darüber wollen wir heute sprechen, weil es ein durchaus neuartiges Spiel ist auf seine Art und Weise. In Essen war das, genau.
Genau, ja. In Essen haben wir Mystic Veil bei Pegasus uns angeschaut, hatten auch dann das große Glück, das direkt mitnehmen zu können. Das habe ich erst danach erfahren, dass das eigentlich irgendwie noch gar nicht so richtig auch in Deutschland auf dem Markt war, aber wir konnten es also tatsächlich relativ früh dann auch spielen und ausprobieren und schon ganz viel Erfahrung mit dem Spiel sammeln.
Genau, vielleicht magst du mal kurz beschreiben, was für eine Art von Kartenspiel es ist. Wir haben ja hier auch schon über Netrunner und Co. gesprochen. Das ist ja so eine neue Art, die Living Card Games zu machen. Das heißt, dass man sowas wie Magic mit so Spielkarten hat, die aber nicht in zufällig verteilten Boostern verkauft werden, sondern wo man eben ein komplettes Deck und ein komplettes Set hat. Und Mystic Veil geht nochmal in so eine bisschen andere Richtung.
Genau. Ja, also anders als bei den Living Card Games oder erstmal genauso wie bei den Living Card Games ist es eben auch hier so, dass man erstmal alles, was man fürs Spielen braucht, schon in der einen Schachtel hat und sich dann im Laufe des Spiels, gut, bei Living Card Games bastelt man sein Deck auch vorher, es gibt ja dann die Deckbauspiele, wo man das im Laufe des Spiels macht. Mystic Veil geht jetzt auch so ein bisschen in die Richtung Deckbauspiele, allerdings mit der Besonderheit, dass unser Deck von der Kartenanzahl die ganze Partie über konstant bleibt. Wir haben irgendwie 20 Karten in unserem Deck und das werden nicht mehr und nicht weniger, aber wir verändern die Karten selber, indem wir da Aufwertungen, die mit Aufwertungen versehen. Die Karten sind deswegen alle in Kartenhüllen, die auch im Spiel schon enthalten sind. Und wir können also im Laufe des Spiels Aufwertungen kaufen, die dann transparent sind. Das sind so transparente Kärtchen, die man dann in die Hülle mit reinschiebt und dann hat dann die Karte, die vorher nur eine Mana generiert hat, dann noch eine weitere Fähigkeit bekommen. Das ist eigentlich der innovative Clou von Mystic Veil.
Ja, und es fällt auch sofort ins Auge. Also als wir da die ganzen Messeneuheiten vor uns aufgebaut gesehen haben, ist mein Auge auch sofort hängen geblieben. So als alter Magic-Spieler und so erinnert die Aufmachung natürlich so im ersten Moment sofort daran. Also jetzt gar nicht so von den Karten und die Kartengröße ist auch eine komplett andere, aber da lagen halt so Karten in Hüllen und dann hat so eine Karte so halb rausgeschaut und dann ist mein Auge sofort hängen geblieben und dann bin ich dahin und habe mir das angeschaut und das ist echt faszinierend, das so zu sehen, weil die Idee hatte so noch keiner. So transparente Kartenhüllen, die dann eben auch mit transparenten Karten befüllt werden. Also man muss sich das so vorstellen, du hast also die Karten sind so ein bisschen größer als so Magic-Karten, vielleicht so ein bisschen so in diese, so Handteller groß, oder?
So, ja, ich würde jetzt sagen, beschreiben. So ungefähr das Format von Dixit-Karten, aber ein bisschen schmaler. Dixit-Karten,
das ist Vergleich. So ein bisschen länger, schmaler als so eine Zigarettenschachtel oder sowas.
Genau, ja. Das hat auch also einen Grund, dass die so lang sind, weil sie eben in drei Teile unterteilt sind, die Karten. Und das ist eben auch das, also es gibt ein oberes Drittel, ein mittleres Drittel und ein unteres Drittel. Und da sind eben dann halt die unterschiedlichen Aufwertungen dann drauf. Also so eine Karte, die kann am Ende halt aus bis zu drei zusammengefügten Aufwertungen Teilen im Endeffekt dann bestehen.
Genau. Ich lass gerade mal wabbeln hier. Hört man das?
Genau, ja.
Und das fühlt sich sehr komisch an, dass man ein Kartenspiel hat, wo die Karten eben nicht aus so Pappe sind, sondern wirklich so Plastikfolien und da eigentlich auch nichts drauf gedruckt ist, außer halt in der Mitte. Hier zum Beispiel habe ich jetzt eine Blumenwiese, die kostet 3 und hat links 2 so blaue Punkte und ansonsten ist die Karte einfach komplett transparent durchsichtig. Das ist so ein seltsame Ausgangslage und in dem Moment, wo man dann eben sieht, dass man diese transparenten Karten reinschiebt, wird einem sofort klar, dass das eine sauclevere Spielmechanik ist. Das heißt, die Karte, die du hast, das erinnert so ein bisschen an so ein Dominion-Deckbauspiel. Du kannst dir immer überlegen, du hast ja diese leeren Kartenhüllen und musst dir überlegen, wenn du dir jetzt eine neue Erweiterung kaufst, füllst du eine leere Karte sozusagen mit einer mit einem Slot oder baust du eine Karte, die schon ein oder zwei ausgefüllte Slots hat, nämlich halt oben, Mitte oder unten, und baust dort noch eine weitere rein. Der Vorteil ist halt, dass wenn du eine Karte mit Karten bestückst, wird die zwar mächtiger, aber sie kommt ja auch seltener vor. Oder fährst du die Strategie und sagst, ich möchte möglichst, dass jede Karte, die ich ziehe, irgendeine Erweiterung schon hat. Und genau. Das ist eigentlich eine ganz nette Mechanik und Entscheidungstreffquote, oder wie sagt man da?
Genau.
Man wird vor spannende Entscheidungen gestellt.
Genau, man kann sich einzelne sehr, sehr starke Kombinationen bauen oder das eben streuen, wie du sagtest. Das mit dem Kombinationen bauen ist aber auch so ein bisschen, ein bisschen Glückssache tatsächlich. Es gibt Karten, die sich halt so ein bisschen aufeinander beziehen. Da sind dann irgendwie so Wächtersymbole drauf, ja, auf den Karten. Die haben vielleicht erstmal für sich genommen noch gar keine richtige Bedeutung, aber in Kombination mit anderen Karten, die dann eben sagen, pro Wächtersymbol auf dieser Karte gibt es den und den Effekt, kann das dann halt tolle Kombinationen geben, die dann irgendwie viele Siegpunkte ausschütten oder sowas. Aber das muss man dann halt auch erstmal im richtigen Moment hinkriegen, diese Aufwertungen zu ziehen.
Ja, so grundsätzlich vom Spielkonzept, wir wollen jetzt nicht in die Detailregeln gehen, aber wenn man dran ist, deckt man nach und nach immer mehr Karten auf. Man kann sich dann so ein bisschen selber entscheiden, ob man früher aufhört, und man kann auch zu viele Karten ziehen. Also das sind dann so verdorbene Feldsymbole. Man muss sich das vorstellen, man erntet quasi so diese Mana ab. Man bereitet so seine Runde vor. Und wenn man aber zu überstrapaziert und zu viele Karten zieht, dann darf man gar nichts machen. Und wenn du eben früher aufhörst, dann hast du halt eventuell vielleicht weniger Potenzial, als du eigentlich haben könntest. Genau. So diese Überlegung gilt es immer so ein bisschen abzuwägen. Riskiere ich noch eine Karte mehr zu ziehen oder nutze ich das, was ich jetzt ausliegen habe? Und dann räumt man diese ganzen Karten wieder weg. Und für diese Mana, die man dann sozusagen hat, ich weiß gar nicht, heißt es Mana im Spiel? Ja, heißt ja auch Mana. Kann ich mir dann eben neue Erweiterungen kaufen. Und so geht es peu à peu. Und mehr ist es eigentlich auch gar nicht in diesem Spiel, gell? Also da war ich dann so ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise so als verwöhnter Magic-Spieler und so auch, oder auch Dominion mit ganz, ganz, ganz vielen Erweiterungen so ein bisschen, enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen ernüchtert, dass es gar nicht so strategisch ist, das Spiel, wie man auf dem ersten Blick vielleicht meinen könnte, oder? Also es war relativ wenig, was man dann so wirklich machen kann.
Ja, also ich sag mal so, was dem Spiel halt aus meiner Sicht so ein bisschen fehlt, ist halt die Interaktion der Spieler untereinander. Es gibt da jetzt nicht die Möglichkeiten, groß auf Sachen, die die Mitspieler machen, zu reagieren oder so, sondern es ist halt für jeden Spieler immer ein Arbeiten mit der Auslage, wie sie sich gerade darstellt. Also diese Aufwertungen, die man kaufen kann, die liegen halt in einer großen Auslage in der Mitte des Tisches, und ich kann mir halt in meinem Zug in der Regel dann eine, maximal zwei von diesen Aufwertungen dann eben kaufen, aber ich mache in meinem Zug eigentlich nichts mit den Mitspielern. Ich interagiere nicht mit denen, sondern es ist eben höchstens eine indirekte Interaktion über diese Auslage. Und das ist tatsächlich eher das, was mich so ein bisschen an dem Spiel stört, dass man wieder sehr solitär das Ganze vor sich hinspielt und halt nicht wirklich was mit den Mitspielern dabei macht. Haben wir eigentlich schon über das Thema des Spiels gesprochen?
Nee.
Ja, also das ist vielleicht, erklärt das auch ein bisschen, warum das so recht friedlich ist, weil das Thema des Spiels ist ja, also Mystic Vale heißt ja das mystische Tal, wenn ich mich nicht täusche. Und wir sind hier also Zauberer, die ein Tal, das irgendwie, irgendwie verflucht war, ein eigentlich schönes Tal, das jetzt irgendwie verdorben ist, wieder aufbauen wollen. Das ist so die thematische Einkleidung des Ganzen, und das trifft oder ist auch in dem ganzen Spielmaterial stimmungsmäßig gut übertragen. Also es sind alles sehr, sehr nette Karten, die wir haben. Irgendwie, wir haben dann eine Aufwertung, die heißt Druidenlied und fruchtbaren Boden und die achtsame Eule. Also es ist alles so sehr süß. Und
Morgenrotsängerin und so, ja, genau.
Genau, also Hüter des Hains. Also das sind so nette Waldgeister, mit denen wir spielen, und eigentlich arbeiten wir also alle irgendwie an demselben Projekt. Wir sind alle daran interessiert, diesen Wald wieder zu verzaubern und wieder aufleben zu lassen. Das ist so das etwas aufgesetzte Thema, aber das Thema alleine geht halt auch schon in die Richtung, yo, das ist eher ein friedliches Nebeneinander, was man hier macht, und das ist halt merkt man bei dem Spiel auch sehr.
Ja. Wie gesagt, es ist ja auch nicht verkehrt. Also dieses Fantasy-Setting spricht ja trotzdem viele Menschen an, aber es ist eben nicht so ein Duell der Magier oder genau. Irgendwie sowas. Das finde ich aber eigentlich auch ganz erfrischend, dass es eben auch so ein bisschen eine positivere Stimmung hat. Und man hat ja trotzdem dann so Greifenhorst, oder es gibt schon auch dann so ganz coole Kreaturen und Druiden und solche Geschichten, aber man bekriegt sich halt eben nicht. Aber das ging mir auch so, das ist halt immer so ein bisschen Geschmackssache. Bei Dominion war das ja auch so, dass man sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Also es ist eher so ein Wettlauf, wer optimiert sein Deck schneller und kommt schneller ans Ziel.
Genau.
Wobei ich aber glaube, dass das ja nur das ist ja erstmal nur das Grundspiel. Also es sind auch schon Expansions und Erweiterungen. Auf Englisch habe ich gesehen, gibt es auch schon eine Erweiterung.
Ja,
ist zumindest angekündigt.
Also ja. Es ist eindeutig, ich meine auch sowas von Pegasus damals schon gehört zu haben, dass da recht schnell jetzt auch in 2017 die ersten Erweiterungen zu rauskommen sollen, die dann vielleicht auch ein bisschen mehr Interaktion bringen. Aber natürlich mit dem Grundspiel jetzt erstmal fühlt es sich für mich fast ein bisschen wenig an. Was man auch noch sagen muss, jetzt im Vergleich zu Dominion, was du jetzt gerade wieder angebracht hast, ich sehe bei Dominion tatsächlich doch ein bisschen mehr Interaktion, weil man eben immer dieselbe Kartenauslage zur Verfügung hat und sich da halt eben Sachen wirklich gezielt wegkaufen kann, dann ein bisschen sehen kann, okay, der eine Spieler geht jetzt krass in die Richtung, der andere Spieler in die andere Richtung. Und hier bei Mystic Vale ist es halt so, dass in jeder Partie alle Karten, die wir haben, auftauchen können und wir wissen halt überhaupt nicht wann. Also eher so das Prinzip Ascension, falls du das kennst. Auch ein Deckbauspiel, wo es einfach eine sich immer ändernde Karten aus...
Aber man kann sich ja schon auch was wegkaufen gegenseitig hier. Deswegen finde ich den Vergleich mit Dominion jetzt nicht ganz weit hergeholt.
Weil ja, aber
diese Kartenpakete sind ja trotzdem da, die auf alle zugreifen können.
Richtig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen kann, jetzt habe ich das ganze Spiel über, wollte ich jetzt diese Karten haben und sie sind jetzt aufgetaucht und dann kauft sie dann halt jemand weg. Das passiert, klar, aber es ist passiert nicht so gesteuert wie in anderen Spielen. Das finde ich halt.
Ja, und nicht so auffällig, weil es halt schon sehr zufällig ist, wann welche Karten und so.
Genau.
Ja. Aber ich denke trotzdem, dass es könnte deutlich mehr Interaktion kriegen durch halt Erweiterungen. Das wissen wir jetzt nicht, können wir ja vielleicht nach Nürnberg vielleicht sagen.
Genau.
Aber es ist zumindest Potenzial da, dieses Spiel auch mehr in eine Duellrichtung zu kriegen. Genau. Ich weiß nicht, was sie davor haben. Momentan ist es aber halt für Leute, die so nebeneinander spielen und so die nicht so auf diese Optimierung stehen, könnte es ein bisschen langweilig sein, aber von der ganzen Grundmechanik und von dieser Idee mit diesen Karten, die finde ich absolut faszinierend. Also die macht mir auch sehr viel Spaß. Einfach diese Mechanik, dieses Spiel zu spielen, macht mir total Freude, auch wenn ich danach immer denke, naja, so viel habe ich ja eigentlich nicht gemacht.
Stimme ich grundsätzlich zu. Also Potenzial hat dieses System auf jeden Fall. Ich finde das auch spannend, mir meine Karten im Laufe der Partie zusammenzubauen. Aber ich habe das Gefühl, dass das Potenzial, was da drin ist, halt mit diesem Grundspiel, was wir jetzt nur haben, noch nicht im Ansatz ausgeschöpft ist und sich noch gar nicht so ganz entfalten kann. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kritisch, wenn man jetzt nicht nur das Grundspiel betrachtet, heißt aber im Umkehrschluss natürlich auch, da ist bestimmt noch viel, viel möglich. In dem Grundspiel selber jetzt habe ich in den Partien oft so das Gefühl, es ist jetzt gerade erst so richtig interessant geworden, weil ich mir jetzt gerade erst die Karten, so wie ich es mir vorgestellt habe, so ein bisschen zusammengebaut habe und das jetzt gerade geschafft habe. Und dann endet das Ganze irgendwie dann auch schon wieder recht abrupt. Und irgendwie, das ist so ein kleiner Kritikpunkt vielleicht noch, der Anfang des Spiels ist also immer, empfinde ich als recht, recht mühselig. So die ersten paar Züge, da hat man noch ein komplett leeres Deck. Dass es dann interessant wird, das passiert dann halt erst ab der Mitte des Spieles und dann ist das Spiel aber irgendwie dann auch, wie gesagt, zu schnell rum, ein bisschen. Naja.
Ja, es geht mir auch so. Man sammelt dann ja auch so Seelensymbole und dann hat man eben irgendwann auch so, wie du es angesprochen hast, so verschiedene Karten, die sich aufeinander beziehen. Oder dann eben hat man sich auch so ein bisschen so eine Strategie zurechtgelegt, habe ich jetzt irgendwie zwei, drei ganz starke Karten und dann provoziere ich das und dann kommen die und dann kann ich auch wieder so verdorbene Feldkarten, kann ich auch wieder ausgleichen durch andere Dinge und ich habe irgendwelche Spezialfähigkeiten, die mir vielleicht erlauben, bestimmte Dinge zu tun, die ich am Anfang nicht konnte. Und dann macht das Spiel auf einmal richtig Spaß, dann funktioniert so diese gebaute Maschine, die man hat. Und dann dauert es noch zwei, drei Runden und dann ist vorbei.
Genau.
Das ist wirklich, wirklich schade. Und dann geht's halt wieder komplett von vorne los, wie du gesagt hast. Und dadurch, dass das Deck, man nimmt dann alle diese Karteneinschübe ja wieder raus und das ist dann fast schon so, jetzt kann ich diese ganze Arbeit wieder von vorne beginnen. Ja,
man und, müsste eigentlich ein Mystic Vale Legacy.
Ja, genau. Ganz bei dir, dass man das in die nächste Runde mitnimmt oder so.
Ja, keine Ahnung. Also mir allgemein ist quasi die Anfangsphase ist mir ein bisschen zu lang und dafür ist mir dann aber das, was ich, wie gesagt, mit dem Spieler mache, dann wieder zu kurz. Ne?
Ja.
Naja, aber trotzdem ist es auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ist jetzt auch jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie nicht mögen würde oder so. Es hat halt im Moment jetzt in dem Grundspiel noch so seine Punkte, wo ich denke, jo, da hätte man oder da ist auf jeden Fall noch mehr möglich. Aber trotzdem ein interessantes Spielprinzip auf jeden Fall.
Ich bin gespannt, was mit diesem System jetzt passiert. Also dieses Card-Crafting-System, das ist richtig so auch mit so einem eigenen Logo auf der Anleitung abgedruckt, so wie bei diesen Living-Card-Games eben auch bei Heidelberger. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das jetzt intern bei Pegasus oder bei dem Verlag, was AEG, gell? Ob das jetzt, der Autor ist John DeClaire, ob das jetzt genutzt wird auch für andere Spiele oder ob das jetzt Mystic Veil exklusiv bleibt sozusagen und nur für die Erweiterungen genutzt wird. Weil, da bin ich mal sehr gespannt, ob sich da irgendwas entwickelt wird, die Idee, und ob vielleicht auch andere Verlage das aufgreifen. Ich weiß jetzt nicht, ob sowas irgendwie geschützt werden kann, ob sowas irgendwie patentiert werden kann, aber ist wahrscheinlich relativ schwierig zu sagen, Plastikkarten sind geschützt oder so.
Was man wohl jetzt, also ich sag jetzt mal im Vergleich zu einem Living Card Game, wo es ja dann auch eine wirkliche Schwemme danach dann gab, das hier ist natürlich von der Produktion deutlich aufwendiger, ne? Also mit diesen transparenten Folien und so, da und dann braucht man auch noch Hüllen dabei, was mich übrigens bei dem Spiel am meisten genervt hat. Wie war denn das bei dir, Manu, mit dem Abziehen dieser Schutzfolien am Anfang? Hast du die?
Also ich habe die erstmal dran gelassen, weil ich dachte, mein Sohn zum Beispiel liebt dieses Spiel total, der spielt es total oft.
Ja.
Und in der Anleitung steht ja auch drin, lasst die Schutzfolien, man kennt das wie so bei so einem iPhone oder Android-Display, ja, oder bei so elektrischen Geräten oder Mikrowelle oder so. Manche Leute lassen ja dann diese Schutzfolie dran,
genau,
und machen sie erst nach einer Weile ab. Und ich hasse diese Schutzfolie. Ich ziehe die immer überall. Auch wenn ich bei irgendjemandem bin, muss ich mich total beherrschen, nicht die Schutzfolie von der Mikrowelle abzuziehen.
Genau. Also nochmal kurz zum Verständnis. Jede der 114, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, 114 Aufwertungen sind es. Jede dieser Karten, dieser transparenten Aufwertungskarten, hat einen ganz dünnen Schutzfilm, eine Schutzfolie. Ich würde es fast gar nicht als Folie bezeichnen, sondern als Film.
Also Plastik auf Plastik.
Ja, und das abzubekommen hat mich, glaube ich, 2 Stunden meines Lebens gekostet.
Warum hast du die abgezogen?
Ja, dann lösen die sich dann an manchen Ecken und weiß ich nicht. Und weißt du, was der größte Witz dabei war? Ich bin bis heute überzeugt davon, dass auf 2 oder 3 dieser Karten überhaupt gar keine Schutzfolie drauf war. Und da habe ich geknibbelt und gemacht und stundenlang versucht, da eine Schutzfolie abzuziehen, die da offensichtlich nicht drauf war. Also ein bisschen also ich habe bis jetzt immer gedacht, Spielmaterial zu bekleben, bevor man es losspielen kann, wäre so die größte Strafe, die einem Spieler erfahren kann. Spielmaterial zu entkleben ist aber noch schlimmer.
Ja, deswegen habe ich, da war ich echt zu faul zu. Da liegt ja sogar noch so im Spiel ist so ein einseitiges Blatt, wo drin steht, hier auf jeder Karte ist eine Schutzfolie. Wir empfehlen, die erst abzumachen, quasi wenn so diese Folie so ein bisschen zerkratzt und benutzt wird durchs Spielen, dann kann man sie abziehen und dann hat man quasi wieder wie frische Karten.
Ja, vielleicht hätte ich auch einfach ein bisschen warten müssen. Konnte ich aber.
Du hast recht, so dünn, also mich stören die halt, wenn die so richtig so Eselsohren oder so haben, dann muss ich die abziehen, das kann ich nicht sehen. Aber bis jetzt geht's noch, weil man ja diese Karten ja mit der Schutzfolie nochmal in eine Folie steckt. Von daher ist es schon sehr robust. Also ich glaube, es gibt kein Spiel, was so robust ist, kein Kartenspiel wie Mystic Veil.
Das kann man wirklich auch am Strand spielen. Selbst bei den Kartenhüllen, das ist ja auch ganz nett, sind auch noch Ersatzhüllen dabei. Ne? Also man braucht eigentlich nur 80 Kartenhüllen, es sind aber 100 Stück. Selbst wenn da mal was kaputt geht, hat man also sofort Ersatz.
Genau. Also auch ein Spiel, was man vielleicht am Strand oder am Pool oder so, kann man
Mystic Veil auf jeden Fall.
Dann kommen die Sandkörner rein.
Sandkörner kommen überall hin.
Aber vielleicht wenn man kleine Kinder hat, die alles in den Mund nehmen, dafür ist dieses Spiel. Es ist witzig, es steht auf der Webseite, steht, Achtung, behandle dieses Spiel, ich paraphrasiere jetzt, behandle dieses Spiel so wie ein 3-jähriges Kind. Also alles, was diesem Kind schaden würde, sprich in einem heißen Auto liegen zu lassen, schadet auch diesem Spiel. Also das muss wohl mal passiert sein, dass jemand dieses Spiel im Auto liegen hat lassen und dann ein geschmolzenes Plastikpaket, ein Block, weißt du, so 140 Karten, die zusammengeschmolzen sind, rausgenommen hat.
Ja.
Fand ich sehr witzig, die Vorstellung, wie diese Plastikkarten als ein dicker Block da rauskommen.
Ja, alles klar, das sollte nicht passieren, aber.
So, sehr schön. Gibt es noch irgendwas zu sagen zu dem Spiel sonst?
Ach, eigentlich nicht. Ich habe hier, wie gesagt, so ein bisschen das etwas für mich widersprüchliche Empfinden, dass ich jetzt das Grundspiel gar nicht so toll fand. Also ich fand es gut, okay, ja, aber nicht überragend toll. Mich aber trotzdem eben auf die Erweiterungen freue, weil ich eben die Hoffnung habe, dass da dann aus diesem, wie gesagt, System mit Potenzial noch mehr rausgeholt wird.
Geht mir auch so, ja. Bin sehr gespannt.
Ja.
Gut, also eine halbe Empfehlung. Wir werden berichten, wie die Erweiterungen aussehen und was sich da tut. Aber wie gesagt, bin ich ganz bei dir. Ein Spiel mit großem Potenzial und einer schönen Idee. Ich bin gespannt, ob das irgendwo aufgegriffen
wird. Ganz genau.
Ist erschienen beim Pegasus Verlag, John DeClair, das haben wir schon gesagt. Und gibt's aber inzwischen auch auf Deutsch, gell? Weil du am Anfang gesagt hast, das gab's ja zu der Essen-Messe noch nicht.
Ja, es gab's da nur in so einem kleinen Vorrat wohl, der irgendwie total schnell weg war und danach hieß es dann erstmal, ja, wann kommt denn das endlich, aber mittlerweile gibt es das wohl. Ja,
wenn du dein Auto auch immer voll lädst mit allen Exemplaren. Aber ich sehe gerade, es ist auf Deutsch verfügbar. Also ich habe gerade nochmal kurz nachgeschaut. Und kurzer Hinweis, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr natürlich Brettspiele auch immer über unseren Affiliate-Link bei Amazon kaufen. Das kostet euch nicht mehr und dann bekommt der Podcast einen kleinen Teil dieses Prozentsatz von Amazon zurück ausgeschüttet. Den Link findet ihr natürlich im Blogpost zu Mystic Vale. Kostet 30 Euro. Ja, genau. Ganz nett. Wunderbar, dann danke ich dir für diesen Besuch, lieber Martin.
Ja, immer wieder gerne.
Dein Blog, dein Videoblog findet man auf YouTube unter Spielerleben.
Genau.
Oder eben auch auf der Webseite.
Ja.
Und wir sehen uns in Nürnberg. Ich habe schon sehr viel Lust, mit dir die Messehallen zu durchstreifen und Bart aneinander zu kruscheln.
Ja, hoffentlich verhaken wir uns barttechnisch nicht wieder.
So wie letztes Mal.
Ja, das war ein schlimmer Donnerstag.
Wie so siamesische Zwillinge kamen wir dann zu diesem Pressetermin
genau. Und
dann mussten die Pegasus-Leute uns erstmal auseinanderschneiden. Ja?
Genau,
ja,
richtig.
Ich erinnere mich.
Und genauso
darauf freue ich mich. Bis bald.
Tschüss. Bis dann. Ciao.